Jesus getan. Bitte Richter aufschlagen, Richter Kapitel 6. Richter Kapitel 6. Und ihr wisst, glaube ich, vielleicht jetzt schon, von wem ich rede. Wir werden in den nächsten Wochen uns mit einem Diener des Herrn beschäftigen, der heißt Gideon. Gideon. Ich würde Gideon als Folgendes bezeichnen, der unscheinbare Held. Manche Leute schauen wie einen Held aus. Die sind so vielleicht solche Arnold Schwarzenegger-Typen, oder? Ganz im Gegenteil, so wie ich ausschaue. Aber das sind Leute, die sind irgendwie stark und haben so ein Auftreten, so stark und selbstbewusst und wirklich Menschen, die man denkt, ja, der könnte sicherlich irgendwas bewegen. Und wenn du vielleicht die Geschichte gelesen hast oder in Kinderstunde dich daran erinnern kannst, wie die Geschichte läuft, am Ende ist auch so ein Heldentat, das vorkommt. Also dieses Bild hier versucht dann eigentlich zu zeigen, wie ganz am Ende die Feinde Israels besiegt wurden, als Gideon Männer geleitet hat, geführt hat. Sie umzingeln diese Lager des Feindes und sie blasen in ihre Trompeten und machen das Licht und auf und die Leute bringen einander um, die sind so verwirrt und Gideon ruft das Schwert des Herrn und des Gideons und bumm, alles ist erledigt. Und man denkt, siehst du, das ist ein Heldentat, das ist ein Mensch, der Großes für Gott tut und boah, sowas könnte ich nie machen. Aber schau Gideon an. Wir sollen aber uns überlegen, was für ein Mensch war Gideon? Was hat Gott in seinem Leben getan, damit er überhaupt dann zu diesem Punkt gekommen ist, dass er bereit war, diesen Schritt zu gehen? Das war eine gewagte Situation. Das war nicht so, dass ja keine Gefahr dabei war. Das war eine sehr gefährliche Situation. Und Gideon war bereit, das zu tun, aber nicht einfach so, sondern Gott hat in seinem Leben wunderbar gewirkt und hat etwas in ihm und durch ihn getan, das wir heute betrachten wollen. So, ich werde meine Notizen aufmachen und wir betrachten heute ein paar Sachen von seinem Leben. Erstens, wenn wir diese Stelle betrachten, sehen wir, dass die Verse 1 bis 10, die wir heute nicht ausführlich betrachten werden, eine Situation in Israel schildern, die ganz schlecht ist, wirklich ganz schlecht. Und zwar die Midianiter, sie haben Raubzüge in Israel ausgeübt. Sie haben Israel eigentlich verarmt. Sobald es Erntezeit war, kamen die Midianiter, die Nachbarn, dieser Volksstamm, das so Eroberungen, Durchzüge gemacht hat und eine ganze Getreide, eine ganze Ernte gestohlen, Menschen umgebracht. Schwierige Situation. Israel war verarmt. Und nicht nur das. Es ist so, dass Israel zu dieser Zeit auch voll von dem Herrn eben sich abgewendet hat. Israel war dem Götzendienst wieder voll ergeben. Sie waren nicht Anbeter des wahren Gottes, sondern sie haben die Götzen der Amoriter angebetet. Und es gab im Land extrem viel Verzweiflung und extrem viel Leid. Das ist Israel. Das ist das Volk Gottes. Die Stiftshütte war noch da. Die Priester waren noch da. Was ist passiert? Warum ist das so? Warum gibt's nicht den Segen Gottes auf dieser Volk? Natürlich die Antwort ist, weil Gott schon vorher durch Mose gesagt hat, wenn ihr euch von mir abwendet, dann werde ich euch züchtigen müssen, dann werde ich euch nicht segnen können. Aber wenn ihr mein Wort folgt, wenn ihr treu seid, segne ich euch. Kein Feind wird euch irgendwas antun können. Und Gott in seiner Gnade, Vers 6 in Kapitel 6, da sehen wir, dass die Kinder Israels endlich dann wieder zu Gott geschrien haben. Da steht, so wurde Israel durch die Midianiter sehr geschwächt. Da schrien die Kinder Israels zum Herrn. Das ist leider eine Tatsache, dass uns Menschen bis heute immer noch, dass wir erleben bis heute. dass wenn es uns gut geht, dann vergessen wir auf den Herrn. Wir gehen unseren eigenen Weg. Dann sehen wir allmählich, okay, irgendwas läuft nicht richtig hier. Meistens ist es innerlich, weil äußerlich kann es sehr gut laufen. Äußerlich können wir sogar reich und gesund und alles haben, was wir wollen, aber innerlich fehlt uns tatsächlich Frieden und innerliche Ruhe. Und wir schauen das an und erst nachdem wir eine Zeit lang in diesem Zustand verweilen, merken wir, ah, ja klar, ich sollte Gott bitten um Hilfe. Gott will, dass wir am Anfang erkennen, er ist derjenige, der uns eben segnen kann. Alle Gaben und alle gute Gaben kommen von ihm. Erst jetzt schreien die Kinder Israels zum Herrn. Und warum? Vers 7, als aber die Kinder Israels wegen der Midianiter zum Herrn schrien, da sandte der Herr einen Propheten zu den Kindern Israels, der sprach zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und euch aus dem Haus der Knechtschaft gebracht und ich habe euch errettet aus der Hand der Ägypter und aus der Hand aller derer, die euch bedrängten und ich habe sie vor euch her vertrieben und euch ihr Land gegeben. Und ich sprach zu euch, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt die Götter der Amoriter nicht verehren, in deren Land ihr wohnt. Und hier ist dann der springende Punkt, eine kurze Erklärung. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Interessant, oder? Dass der Prophet kommt und spricht mit Israel und sagt, ihr habt vergessen oder habt ignoriert, was Gott vor viele, viele, viele Jahren getan hat. Die Leute, die damals gelebt haben, haben das nicht gesehen. Sie waren nicht dabei. Sie haben das nur von den Erzählungen, vom Wort Gottes, sie haben das nur gehört. So wie wir heute. Wer hier hat jemals einer der 12 Aposteln begegnet, ist ihm begegnet? War es unterwegs, vielleicht im ersten Bezirk und auf einmal, oh, Petrus, was machst denn du da? Das sind 2000 Jahre her. Vor allem Jesus, wir begegnen Jesus in seinem Wort, aber jetzt nicht mit unseren Augen, nicht als Körper vor uns stehend. Aber was haben wir? Wir haben das Wort Gottes. Wir haben die Augenzeugen. Wir wissen, dass es passiert ist. Es ist eine geschichtliche Tatsache. Die Frage ist, was tun wir damit? Hier auch damals. Israel wusste, wer Gott ist, was Gott tun kann, was er durch sie tun will. Er will, dass sie ihn anbeten, dass sie ihn lieben, dass sie ihn folgen. Er will sie segnen. Und Israel sagt, nein, wir gehen unseren eigenen Weg. Und dann läuft alles schief. Und der Prophet kommt und sagt, der Grund, warum jetzt in eurem Leben, in eurer Nation die Dinge so schief laufen, ist nicht, weil ich euch vergessen habe, sondern weil ihr mich ignoriert. Was hat aber das Volk Israel getan? Sie haben ihre Armut erkannt und sie haben den Herrn angeschrien. Was ist das, was für uns heute hilfreich ist? Weißt du, damals hat Gott eine Situation vor sich gehabt, das menschlich betrachtet, wir würden denken, es ist unmöglich. Wer kann jemandem helfen? Wer könnte Israel von dieser Midianiter befreien? Israel hatte keine Einheit. Israel war ein armes Volk. Wenn wir das heute betrachten, wir zweifeln daran, dass Gott in und durch uns auch Dinge tun kann, die wir uns nicht vorstellen können. Vers 11 sagt, der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte bei Ophra, die gehörte Joas, dem Abiezriter. Und seinen Sohn Gideon drosch Weizen in der Kelter, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Der Engel des Herrn erscheint Gideon. Gideon ist kein Heldenmensch hier. Gott, der Sohn Gottes, der Engel des Herrn, erscheint Gideon. Wir werden in seiner Antwort merken, er glaubt, was kann ich tun? Also ich kann ja nichts machen. Wer bist du eigentlich? Und wenn wir so denken, wenn Gott uns durch sein Wort begegnet und uns klare Wahrheit sagt und wir sagen, ja, na und, oder was soll ich jetzt damit tun? Das kann nicht passieren, das ist nicht möglich. dann haben wir die Allmacht Gottes eigentlich in Frage gestellt. Und genau das ist, was wir überwinden müssen. Es gibt nichts, das für Gott zu schwer ist. Nichts in deinem Leben persönlich und auch nichts, das er für dich hat, das du tun sollst. Wenn er dich in eine Richtung führt, folge ihm nach und vertraue auf ihn. Nur so wirst du Wunder erleben. Nur so wirst du Großes erleben. Man könnte es so sagen: Gott verwendet gewöhnliche Menschen, um Ungewöhnliches für sein Reich zu tun. Wer hier heute würde unsere Welt nicht anschauen und nicht sagen, als gläubiger Jünger Jesu, unsere Welt braucht irgendein ungewöhnliches Eingreifen Gottes heute. Wir sehen die Finsternis überall. Es breitet sich extrem aus. Wir sind verarmt. Familien sind verarmt. Ich meine jetzt nicht materiell gesehen, selbst mit Inflation. Hast du gemerkt, wer war nicht auf Urlaub? Wie viele Leute haben sich schwer getan, Mittagessen zu haben? Selbst mit unserer Inflation, selbst mit die ganze Teuerung für die verschiedene Sprit und Öl und so weiter. Was kommt auf uns zu? Das wissen wir nicht. Aber bis jetzt sind wir verarmt? Eigentlich noch nicht. Und jeder glaubt, mir geht's gut. Aber wir sind verarmt, nicht materiell gesehen. Wie viele Familien in unserer Welt haben und erleben tatsächlich eine richtige Freude und Einheit und Liebe? Gott muss und will in dieser Welt eingreifen. Sein Wort ist klar. Die Gnade steht da. Wer wird das tun, bewirken? Nur der Pastor? Vor 2 Wochen hat der Sascha eine Predigt gebracht, dass Gott gute Werke für uns vorherbestimmt hat und vorbereitet hat, dass wir in diese wandeln dürfen. Wisst ihr, Gott hat für euch, für jeder einzelne von euch, einen Plan, einen Weg, einen Dienst. Und das ist natürlich ja teilweise hier in der Gemeinde, aber nicht nur. Neuer Freundeskreis, neuer Familienkreis, neue Arbeit. Finde das, folge das. Glaube und folge Jesus nach. Du wirst merken von Gideon, er hat gemeint, na, ich kann nichts machen. Aber am Ende, was hat er getan? Er hat Israel zum Sieg geführt. Warum? Weil Gott durch ihn gewirkt hat. Und Gott kann und will auch durch dich wirken. Nur du musst auch so wie Gideon diese Schritte gehen. Die Vorbereitung, die Gott für dich hat, auch durchlaufen. Es ist nicht einfach so, dass Gott, der Engel des Herrn Gideon, erschienen ist und sagt, okay, jetzt geh hin und kämpfe gegen Midian. Das war ein Prozess, bis es dazu gekommen ist. Und dieses Prozess ist etwas, das wiederholt vorkommt in unserer Welt. Das sind die zeitlosen Prinzipien, die wir für heute auch anwenden können. Das Wirken Gottes in und durch uns Menschen. Wir sehen das damals im Leben von Gideon. Wir sehen das heute hier in Donaustadt, Wien. Warum? Weil Gott sich nicht geändert hat. Und Gott sucht Menschen, die bereit sind, einfach sein Wort zu glauben und ihm nachzufolgen. So lass uns diese Stelle als erstes betrachten. Wir sehen in Vers 11, der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte bei Ophra. Warum sagen wir, das ist jetzt Jesus? Überlegt euch, was da in Vers 14 und Vers 16 da steht. Weil Gideon führt dann ein Gespräch mit diesem Engel, diesem Menschen, der dort sitzt. Aber in Vers 14 sagt eben der Autor von Richter, der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach. Okay, der Herr, groß geschrieben, also Jahwe wandte sich zu ihm und sprach. Vers 16, der Herr, groß geschrieben, was ist das? Jahwe aber sprach zu ihm. So, in Vers 11, der Engel des Herrn, es gibt einen Grund, warum das heißt, hier auch des Herrn großgeschrieben ist, der Engel Jahwes, es ist das, was immer wieder im Alten Testament vorkommt, eine Erscheinung vom zweiten Person Gottes, der noch nicht Mensch geworden ist, aber im Gestalt eines Menschen erscheint, so wie Abraham den Herrn auch begegnet ist. So wie auch Adam und Eva mit dem Herrn im Garten Eden gegangen sind. Es ist nicht der Vater, der auf Erden erscheint. Es ist der Sohn Gottes, der jetzt als Gott dakommt, der jetzt eine Botschaft Wir haben das damals, als wir Joshua betrachtet haben. Joshua begegnet den Engel des Herrn und er steht da mit einem gezogenen Schwert und sagt, jetzt sollst du das tun, um Jericho zu erobern. Jesus, der zweite Person Gottes, bevor er unsere Gestalt angenommen hat, materiell gesehen oder wirklich als Mensch geboren wurde, hier erscheint er und er geht auch zack so weg. Er verschwindet am Ende der Geschichte. Wir sehen, dass Jesus wirkt, damals so wie auch heute. So, Jesus kommt. Und was ist es, das er hier tut? Gideon ist jetzt nicht beim Anbeten dabei. Gideon geht jetzt nicht irgendwo hin und versucht, Midian zu besiegen. Was tut Gideon? Es ist ein ganz normaler, einfacher Mensch. Der tut ganz normale, einfache Dinge hier und sogar zeigt dadurch, dass er nicht besonders heldenhaft ist. Weil es steht da, dass er in Vers 11 und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kelter, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Kelter ist, wo man eigentlich die Weintrauben ausquetschen würde, um Wein zu machen. Hat so eine hohe Wände, du kannst da hineingehen, man sieht dich nicht so sehr, du kannst dann dein Weizen dreschen und dann hast du zum Schluss dein Weizenkörner. Und warum tut er das? Er versteckt sich. Und du merkst auch, das waren jetzt nicht Unmengen von Weizen, das war ziemlich wenig Weizen. Sie waren tatsächlich damals in einer sehr schweren Situation. Ein Kelter ist gar nicht so groß. Und er versteckt sich. Und gerade zu diesem Mann kommt der Herr Jesus. In einer Situation, wo er Angst hat, wo er Arbeit verrichtet und wo er nicht gerade heldenhaft sich benimmt. Und was sagt der Herr zu ihm? Er sagt zu ihm, Vers 12, da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr, noch einmal, Yahweh, Gott, ist mit dir, du tapferer Held. Ich liebe das, oder? Ist so schön. Ja, du tapferer Held, der dich in dem Kelter versteckst. Also, was ist hier los? Gott weiß, wozu er ihn gebrauchen kann und will. Gideon weiß es gar nicht. Er sieht das gar nicht ein. Er hat sogar Angst. Das sollte uns nicht überraschen, dass manche Dinge, die am Anfang für uns unbrauchbar vorkommen, tatsächlich doch brauchbar sind. Manche der besten Erfindungen der Welt entstanden aus Dingen, die viele Leute dachten, kannst du wegschmeißen. Und jemand anders, der anders darüber nachdachte, sagte, oh doch, es gibt eine Anwendung dafür, wir können das nützen. Gideon schaut so aus wie ein Mensch, der unbrauchbar wäre. Gott sieht sein Herz, Gott sieht dieses Potenzial in ihm und sagt, jetzt, ich erscheine, ich rede und ich sage, du bist ein tapferer Held. Allgemeines Beispiel dafür. Wer hier weiß, was Post-its sind? Wer hat das jemals verwendet? Okay, vielleicht, wer hat es nicht verwendet? Nur Michi, du hast nie ein Post-it verwendet. Komm zu mir ins Büro, du kannst das ändern. Also, wisst ihr die Geschichte hinter Post-its? Das ist etwas, das heute im Alltagsleben überall vorkommt und natürlich heute nicht nur diese kleinen Zettel. Du hast dann eben Lesezeichen, du hast alles Mögliche mit dieser klebrigen Rückseite, die sich dann leicht ablöst von der Seite und keine klebrigen Restbestände dann auf der Seite, auf dem Papier überlässt. Die Geschichte ist ganz einfach. 1968 ein Mann, der hieß Spence Silver, der hatte eigentlich einen neuen Superkleber entwickeln wollen. Weißt du, die Dinge, die sich nicht lösen. Und was daraus wurde, ist eine klebrige Masse, die sich immer wieder lösen lassen hat. Und er dachte, das ist, wie soll ich das jetzt verwenden? Und er hat dann ein Pinnwand entwickelt, das mit diesem Klebstoff dann beschmiert war. Und das war ein Flop. Aber lange Zeit dann ist dieser Klebstoff dann überhaupt nicht, es ist in Vergessenheit geraten, sagen wir mal. Und Jahre später ein Arbeitskollege, der hieß Arthur Frey, der war in einem Kirchenchor tätig. Und das Problem war, dass die hatten Liederbücher Und diese Liederbücher, verschiedene Lieder, wie wir auch heute, also man muss dann durchblättern. Und sie hatten Lesezeichen in diese Liederbücher. Und die Lesezeichen sind ständig runtergefallen. Die haben ständig ihr Platz im Buch verloren. Und er sagt, ah, da gab es diesen Klebstoff. Das hat sich wunderbar gelöst, oder? Hat nie klebrige Überreste hinterlassen. Können wir das als Lesezeichen dann verwenden? Die haben das dann so angewendet und am Ende kam daraus nicht ein Lesezeichen nur, sondern unser Post-it-Note, die heute überall, diese kleinen gelben Zettel, seit 1981 überall in einem Satz sind. Ein Klebstoff, das als am Anfang Menschen dachte, unbrauchbar. Ich habe gar nicht mal sowas erfinden wollen. Ich wollte einen Superkleber erfinden und ich habe etwas erfunden, das überhaupt nichts festhält. Aber eine andere Anwendung ist möglich. Was war notwendig? Dass der andere Freund bereit war, anders zu denken, aus seinen Gewohnheiten heraus. Also es gibt vielleicht eine andere Lösung. Der Herr will, dass du auch erkennst, nur das, was du bis jetzt erlebt hast, das ist nicht unbedingt der ganze Umfang deiner Fähigkeiten in seiner Gnade. Es gibt Dinge, die du in seiner Kraft, mit seiner Hilfe tun kannst, die für dich, du kannst dir das nicht vorstellen. Du kannst dir das nicht vorstellen. Du sagst vielleicht gibt es sogar jetzt etwas in deinem Leben, wo du meinst, das wäre schön, das sollte so sein. Aber dann sagst du, aber es geht nicht. Du denkst, es ist nicht möglich. Ich kann es mir nicht vorstellen. Wenn es Gottes Wille ist, warum kannst du dir das nicht vorstellen? Gott kann Dinge verwenden, die für uns unscheinbar sind, die für uns so wirklich ganz gewöhnliche Dinge sind. Gott kann daraus etwas Großes tun. 1. Korinther 1, Vers 26 bestätigt diese Wahrheit, sagt es ganz deutlich. 1. Korinther 1, 26 sagt, denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schande mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Stärke zu Schande mache. Bist du schwach? Perfekt geeignet für das Werk des Herrn. Das Problem, das wir haben, ist, zu oft glauben wir sind zu stark. Überlegt euch, welche Menschen hat der Herr Jesus ausgesucht für seine 12 Jünger? Das war eine bunte Mischung von verschiedenen Sachen, von Zöllner bis zu Fischer bis zu Zelot, also verschiedene Menschen, aber ganz gewöhnliche Menschen. Dann kommt der Paulus, der belehrte und gelehrte Pharisäer. Und Gott sucht ihm auch aus und sagt, ich will dich verwenden. Aber was passiert im Leben von Paulus? Dass wir haben überhaupt kein Bericht oder kein Hinweis, dass in den Leben der anderen Aposteln das passiert ist. Was hat Paulus erleben müssen? Ein Stachel im Fleisch. Und Paulus betet und sagt, bitte nimm den Peiniger von mir weg. Und Gott sagt, nein, du brauchst ihn, weil sonst wirst du dich überheben. Der Große muss klein werden, der Kleine muss erkennen, in Christus bin ich groß. Alles dreht sich um Jesus. Und er verwendet uns ganz gewöhnliche Menschen, um Großes zu tun. Was noch? Er begegnet uns als allmächtiger Gott. Weil er schaut ihm an und er sagt, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Der allmächtige Gott ist mit dir. Der Herr, Jahwe, ist mit dir. Und wenn er mit dir ist, dann bist du ein tapferer Held. Er macht das aus. Dreht sich alles darum, mit wem du verbunden bist. Kennt ihr diesen Mann? Wilhelm Busch. Nicht derjenige, der die kleinen Zeichen, diese Bilder, Kindergeschichten geschrieben hat, sondern der Pfarrer aus Deutschland, Wilhelm Busch. Jesus, unser Schicksal. Viele von euch haben dieses Buch gelesen. Ich habe auch mit manchen von euch in letzter Zeit darüber gesprochen. Ein wunderbares Buch. Der Wilhelm Busch ist ein Bruder, der jetzt beim Herrn ist. Der wurde 1897 geboren, kämpfte sogar im Ersten Weltkrieg, hat dort erlebt das Schrecken des Krieges. Aber ist dann, hat Theologie studiert, ist dann in Deutschland in der ja, Bibelbekenntnis, so die evangelische Kirche, aber die bibeltreue Zweigung der evangelischen Kirche. Da war er aktiv und tätig. Er glaubte an die Irrtumslosigkeit der Schrift. Er glaubte an das Evangelium. Er glaubte an Jesus. So die ganze liberale Theologie der evangelischen Kirche hat er abgelehnt und hat versucht, Menschen zu Jesus hinzuführen und hat evangelistische Predigten gehalten. Und dann 1962 ist er in Pension gegangen. Ja, und 1966 ist er dann zum Herrn gegangen. Bis zu diesem Zeitpunkt war er ein Prediger und ein Jugendpfarrer in Deutschland. Nach seinem Tod haben Menschen, die ihn gekannt haben, seine Predigten zusammengestellt und sie haben dann die Bücher herausgebracht, die jetzt wir kennen. Jesus, unser Schicksal und auch Jesus, unsere Chance und verschiedene andere Bücher in seinem Namen. Und jetzt überlegt euch, was ist damit passiert? Das waren 17 evangelistische Vorträge und bis zum Jahr 2004 eine Auflage von über 2 Millionen Stück erreicht haben und bis 2009 in mindestens 36 Sprachen übersetzt worden sind. 36 Sprachen. Das ist 2004, 2009. Heute haben wir 2022. Diese Zahl ist viel, viel größer. Das war ein einziger Mann. Warum? Er gab sein Leben ganz und gar dem Herrn hin. Ist das unmöglich, dass der Herr sonst jemand anders verwendet, um so etwas zu tun? Um mehr Menschen zu erreichen? Ist es Gottes Kraft oder unsere Kraft, dass sowas bewirkt? Warum sind diese Bücher so gut? Warum sprechen sie uns so direkt an? Weil Bush so gut ist? Oder weil er so klar und deutlich den Herrn Jesus dadurch vermittelt und unser Probleme anspricht und unser falsches Denken aufdeckt und sagt, siehst du, da ist es, schau auf Jesus. Wenn der Herr mit uns ist, dann kann ein einziger Mann Großes tun. Glaubst du das? Da kann eine einzige Frau Großes tun. Glaubst du das? Gideon ist ein Beispiel dafür. Zweitens, Jesus konfrontiert uns mit seinem Wort. Erstens, er ist Gideon begegnet in seinem Alltag, zeigte ihm seine Allmacht und sagte, der Herr ist mit dir, schau auf Gott. Du bist ein tapferer Held, ich gehe zu dir hin, ich suche dich, Gideon. Das tut Gott heute immer noch. Er sucht dich. Er will, dass du ihm nachfolgst. Er liebt dich. Was tust du, wenn Gott dich anspricht durch sein Wort? Dann nimmt er sein Wort und konfrontiert uns noch mehr, weil Gideon hört jetzt zu und redet mit ihm. Sein Wort verspricht Gnade. Sein Wort verlangt Gehorsam und sein Wort verspricht Treue. Schauen wir die Stelle an. Was sagt der Herr? Als erstes, Gott ist mit dir. Aber dann sagt er zu Gideon, Vers 13, Gideon antwortet darauf und sagt, ach mein Herr. Und übrigens merkt er, hier ist Herr kleingeschrieben. Gideon erkennt noch nicht, mit wem er redet. Da sitzt einfach einer da. Wie oft ist es, dass Gott uns anspricht? Und wir erkennen gar nicht, dass es Gott ist. Wir müssen nachdenken. Gott wirkt durch sein Wort. Hier sagt er, ach mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns dann dies alles getroffen? Und wo sind alle seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählten, indem sie sprachen, hat der Herr uns nicht aus Ägypten herausgeführt? Nun aber hat uns der Herr verlassen und in die Hand der Midianiter gegeben. Oh, wow, ein gläubiger Held des Herrn hier, oder? Nein, noch nicht. Was ist er? Ein Zweifler. Wie oft hören wir das auch heute? Also ihr redet so oft von Jesus. Wo ist Jesus? Wenn es Jesus gibt, wenn Gott allmächtig ist, warum gibt es Krieg in der Ukraine? Kennst du eine Antwort darauf? Hat Jesus diesen Krieg begonnen? Jesus hat das nicht getan. Jesus selbst sagt, es werden immer wieder Kriege geben. Das geht darauf zurück, dass Menschen ihren Erlöser ablehnen und ihren eigenen Weg gehen. Niemand hat den Krieg begonnen, niemand hat irgendwelche Gräueltaten verübt im Namen Jesu, weil sie Jesus lieben und Jesus nachfolgen. Und wenn sie das gesagt haben, dann kennen sie einen anderen Jesus, nicht den Herrn. Auch damals, wo ist Gott? Gott ist schuld daran, dass wir jetzt so viel leiden müssen. Stimmt aber nicht. Warum ist es so gewesen? Weil Israel Gott verlassen hat. Aber du siehst hier, wie Jesus dann ihn konfrontiert. Er sagt, du bist ein tapferer Held, aber Gideon sagt, nein, das wäre nett, wenn Gott mit mir wäre, aber schau die Lage an. Gott ist nicht da. Ich sehe ihn nicht. War Gott weg? Nein, Gott ist da. Wie antwortet Jesus darauf? Vers 14. Der Herr wandte sich zu ihm, und hier haben wir wieder, der Herr, Yahweh, wandte sich zu ihm, sprach. Das heißt, jetzt schaut ihn direkt an. Vielleicht davor saß er da unter dem Baum und hat irgendwo anders hingeschaut. Hey, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Und der Gideon sagt, ja, wenn das wäre schön, ist aber nicht so. Wo ist er? Und jetzt, konzentriert, wendet er sich zu ihm, wandte sich zu ihm und sprach, jetzt habe ich eine Aufgabe für dich. Geh hin in dieser deiner Kraft, du sollst Israel aus der Hand der Midianiter erretten. Habe ich dich nicht gesandt? Jesus antwortet gar nicht darauf, warum. Weil die Frage hat Gideon gestellt. Wo ist eben? Warum hat uns dann dies alles getroffen? Jesus sagt, okay, die Frage gehen wir nicht an, aber die Lösung gehen wir jetzt an. Du sollst hingehen und etwas tun. Du bist ein tapferer Held. Wie oft ist es, dass Menschen sagen, nein, ich will nicht zum Glauben kommen, weil was ist mit den vielen Menschen, die irgendwo niemals von Jesus gehört haben? Wenn sie nicht von ihm gehört haben, kann ich an Jesus nicht glauben. Und Jesus sagt, glaube und geh hin. Wo sind diese Leute? Kennst du welche Volksstamm meinst du? Dann glaube du. Und folge du mir nach und geh du hin und erzähl diese Menschen von Jesus. Nimm das nicht als Ausrede, sondern als Anlass, an die Wahrheit zu glauben, weil es Menschen gibt, die das nicht mal gehört haben. Gott, Jesus, der Sohn Gottes, schaut ihn an und sagt, geh du hin und tu etwas. Geh hin in dieser deiner Kraft. Welche Kraft? Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Diese Kraft ist genug. Geh jetzt mal hin und tu, was ich dir sage. Er verspricht Gnade. Vers 15, er aber sprach zu ihm, ach mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, meine Sippe ist die geringste in Manasse und ich bin der kleinste im Haus meines Vaters. Wieder diese alte Geschichte. Ich bin ein Nullkommanichts. Was soll ich tun? Es ist nicht möglich, dass ich irgendwas für dich tatsächlich tun kann oder für Israel tun könnte. Vers 16, der Herr sprach zu ihm, weil ich mit dir sein will, wirst du die Midianiter schlagen wie einen einzigen Mann. Wenn Gott mit uns ist, können die Midianiter so zahlreich erscheinen, wie sie wollen. Das wäre, als ob sie nur ein einziger Mann wären, weil Gott mächtiger ist. Wir sehen hier die Gnade. Du merkst, ich bin mit dir, das ist Gnade. Du musst aber gehen, das ist Gehorsam. Ich bleibe aber treu. Ich werde Erfolg geben, das ist Treue. Das ist nichts anderes als was wir heute erleben. Jesus sagt uns eben, du bist sündig. Die Lage in deinem Herzen und in dieser Welt geht darauf zurück, dass Sünde in dieser Welt herrscht und uns verarmt. Aber ich habe die Sünde überwunden. Jesus sagt, ich bin für dich am Kreuz gestorben. Ich bin für dich begraben worden. Ich bin für dich lebe für dich heute. Bin auferstanden. Sagt man das so? Ich habe das für dich getan. Jetzt folge du mir nach. Glaube du an meine Verheißungen. Ich habe alles schon vollbracht. Und zum Schluss, ich werde alles tun, was ich versprochen habe. Es hängt von meiner Treue ab, dass du errettet bist, nicht von deiner perfekten Leistung. Ist das nicht eins zu eins das Gleiche? Wir sehen hier in Gideon ein Beispiel in einer nationalen Art und Weise für das, was uns heute in einer geistlichen Art und Weise begegnet ist, was wir heute erleben. Und die Antwort ist Jesus. Folge ihm nach, glaube und tue das, was er sagt. Und du sagst, was kann ein einziger Mensch tun? Wir haben von Wilhelm Busch gesprochen. Kennt ihr auch Rochunga Pudaite? Wer kennt Rochunga? Was? Was ist mit euch? Der James kennt Rochunga, er hat das Buch gelesen. Da hat er seine Hand nicht gehoben. Das ist der Rochunga und seine Frau. Die kommen aus Nordindien. Er ist jetzt schon beim Herrn. Aber hier ist die Geschichte. 1910 geht ein unscheinbarer Missionar nach Indien. Ein Mann, der Chemiker war. Und er ist zum Glauben gekommen in Schottland und wusste, es gibt dort Völkerstämme, die Jesus nicht kennen. Haben nie von ihm gehört. Das sind sogar Kopfjäger. 1910, Indien war unter der Herrschaft von Großbritannien. Dieser Mann geht hin, bringt das Evangelium dort. Ein junger Mann, der dort lebte, der hieß, und ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, Chavanga, ganz anderer Name, ich glaube, niemand von uns kennt einen Chavanga. Rochunga und Chavanga, der Chavanga ist zum Glauben gekommen. Und er merkte nach und nach, es ist notwendig, dass unser Volk die Bibel in der eigenen Sprache bekommt. Und Chavanga fing an zu beten, Herr, gib mir einen Sohn, der das Wort Gottes in unsere Sprache übersetzen werden wird. Da ist er, Rochunga. Nordindien, keine Bildung, keine Schulen. Der musste als junger kleiner Mann zu einer Schule alleine hingehen. Der musste nicht nur lesen und schreiben lernen. Er musste, okay, ehemaliger Kopfjäger-Volksstamm schickt Rochunga nach theologische Seminar, um Hebräisch und Griechisch zu lernen. Wie scheinbar ist das? Er lernt die Ursprachen, er übersetzt dann das Wort Gottes aus die Original-Ursprachen in der Sprache seines Volkes. Heute, die Hmar-Volksstamm, die früher Kopfjäger waren, sind eigentlich überwiegend christlich. Jetzt, ich kann dir nicht sagen, jetzt so viele Jahre später, wie viele sind wirklich biblische Christen. Aber ich kann sagen, das, was Rochunga Pudaite verkündigt hat, das, was er geglaubt hat, war das Evangelium. Und er ist jetzt beim Herrn. Und dieser ganze Volksstamm wurde durch das Evangelium verändert. Und etwas, das unmöglich und unscheinbar und eine Herausforderung, das niemand überwinden konnte, wie es so ausgeschaut hat, ist aber passiert, ist in Erfüllung gegangen. Warum? Weil einer gebetet und geglaubt und weil einer die Treue des Herrn erwartet hat, treu war, die Arbeit geleistet hat und schau, was heute der Fall ist. Es gibt sehr viel, das man zu dieser Geschichte sagen kann. Aber eines muss man sagen, die Geschichte von dieser Hamar-Volksstamm geht nicht darauf, auf große Organisationen, auf viele, viele Menschen, sondern auf einzelne Personen, die bereit waren, voll und ganz Jesus nachzufolgen. So wie Gideon. Sie sind bereit gewesen, auf das Wort zu hören und im Glauben Schritt für Schritt voranzugehen. So, glaube sein Wort. Lass zu, dass er auch in dir wirkt, in deinem Leben wirkt. Und pass auf, dass du seine Prioritäten für dein Leben hast. Und der Herr wird dich Schritt für Schritt dann auch zeigen, er ist mit dir. Das hat er gleich gesagt. Ich bin, weil ich mit dir sein will. Wer bin ich? So der Gideon sagt dann, Vers 17, er aber sprach zu ihm, wenn ich dann denn Gnade von dir gefunden habe, so gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Welche doch nicht von hier, weiche doch nicht von hier, bis ich wieder zu dir komme und meine Gabe bringe und sie dir vorsetze. Er sprach, ich will bleiben, bis du wiederkommst. Und Gideon ging hin und bereitete ein Ziegenböcklein zu und ungesäuertes Brot von einem Ephah Mehl. Das Fleisch legte er in einem Korb und goss die Brühe in einem Topf und brachte es zu ihm heraus unter die Terebinte und legte es vor ihm. Und der Engel Gottes sprach zu ihm: Nimm das Fleisch und das ungesäuerte Brot und lege es auf den Felsen hier und gieße die Brühe darüber. Und er machte es so. Da streckte der Engel des Herrn die Spitze des Stabes aus, den er in der Hand hatte, und berührte damit das Fleisch und das ungesäuerte Brot. Da stieg Feuer auf von dem Felsen und verzehrte das Fleisch und das ungesäuerte Brot. Und der Engel des Herrn verschwand vor seinen Augen. Als nun Gideon sah, dass es der Engel des Herrn war, sprach er: Wehe, mein Herr, Herr! Ich habe ja den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und der Herr sprach zu ihm: Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Da baute Gideon dem Herrn dort einen Altar und nannte ihn: Der Herr ist Frieden. Der steht noch bis zum heutigen Tag in Ophrah, der Abiezriter. Wow, was passiert hier an dieser Stelle? Jesus beweist seine Identität. Jesus durch ein Wunder. Er zeigt Geduld als erstes. Der will und zeigt, dass er unsere Hingabe möchte. Und er zeigt auch, dass wir keine Angst haben vor ihm müssen. Als erstes sagt Gideon: Bleib jetzt da, bis ich zurückkomme. Ich möchte eben von dir ein Zeichen. Und was tut er? Er geht hin und kocht. So, wie lange dauert sowas? Ist er jetzt zu McDonald's hingegangen und sagt: Ich möchte jetzt mal Ziege und ein paar Brote und Fast Food? Na, wie lang, also stundenlang musste Jesus unter diesem Baum einfach auf Gideon warten. Und Gideon bereitet ein riesiges Essen vor, wenn man die Maßen und so anschaut. Und bringt das Ganze jetzt zu ihm zurück. Was tut aber dann Jesus mit diesem riesigen Essen? Oh, Gideon, ich habe so einen Hunger. Danke. Nein, er sagt: Du willst ein Zeichen. Du willst ein Zeichen. Meinst du, das wäre ein Opfer oder irgendwas? Du willst, dass ich meine Kraft zeige. Das, was du mir bringst, das ist etwas, das eigentlich verzehrt werden muss. Du musst dich voll und ganz mir geben. Es dreht sich nicht um deine Leistung. Es dreht sich um, wer ich bin. Das, was du bringst, ist weg. Hat keinen Halt. Das, was ich durch dich tue, das hat Halt. Er berührt das mit seinem Stab. Feuer steigt aus dem Felsen raus. Wie funktioniert das genau? Das ist ein Wunder, okay? Gott, der diese Felsen eben geschaffen hat, kann eine chemische Reaktion aus nichts ohne weiteres hervorrufen. Das ist für ihn überhaupt keine Schwierigkeit. Kein Problem. Gott kann tun, was er will. Ein Wunder, okay? Feuer verzehrt das Ganze und dann auf einmal, wo geht der Engel des Herrn? Wo geht Jesus? Er verschwindet. Husch. In diesem Rauch ist er dann weg. Weißt du, wie viele Zeichen brauchen wir? Manche Leute würden heute sagen: Ja, wenn ich auch nur so einen Zeichen haben könnte. Stan, ich bringe einen McDonald's-Burger mit und du legst das jetzt auf den Kanzel dahin und jetzt mach ein Wunder damit irgendwie, okay? Dann glaube ich. Dann bin ich bereit zu glauben. Dann hab vielleicht nicht ein McDonald's-Burger, das ist nicht mal richtiges Essen. Ich bringe einen Schweinsbraten. Oder ich bringe einen Schnitzel. Keine Ahnung. Wenn Gott nur diese Wunder heute tun würde, dann könnte ich glauben. Wirklich? Wie viele Wunder brauchst du? Ist die Auferstehung nicht genug? Aber ich habe das nicht gesehen. Stimmt. Hast nicht gesehen. Aber hast du das nicht aus dem Wort Gottes, das Wirken des Geistes gespürt? Hast du nicht in deinem Herzen diese Überführung erlebt? Wo mit der Zeit, je mehr und mehr du dich damit auseinandersetzt und beschäftigst, in deinem Herzen entsteht so ein Druck. Ein Druck, das aufbaut und mehr wird. Und jedes Mal, dass jemand redet und sagt: Weißt du, wie wir letzte Woche 9-mal gehört haben, ich habe erkannt, wer Jesus ist und ich habe an ihn geglaubt und ich folge ihm nach und du hörst das und in deinem Herzen entsteht eine Unruhe. Wie ist es aber bei mir? Ich meine, passiert das, wenn du jetzt Rapid-Fan bist und jemand spricht über Austria Und er spricht noch mehr und mehr über Austria und in dir steigt diese Unruhe, oh, vielleicht sollte ich ein Rapid-Fan oder ein Austria-Fan sein oder vielleicht bin ich auf den falschen Weg. Passiert das in alltägliche Dinge? Nein, nur bei Michi. Aber ihr versteht, was ich meine, oder warum haben diese Worte so viel Kraft? Warum hat dieses Buch so eine Wirkung? Es ist, weil es kein normales Buch ist, wie jedes andere. Es ist, weil der Geist Gottes durch sein Wort dich und mich persönlich anspricht und sagt, ich habe was Besseres für dich. Folge mir nach. Glaube mein Wort. Wir haben ein Zeichen. Wir haben das, die Auferstehung und das Wirken des Geistes durch sein Wort in unserem Herzen heute. Mehr brauchen wir nicht. Und das sagte auch der Herr Jesus Christus, als er die Geschichte von Lazarus und den reichen Mann in Lukas Kapitel 17 sagte. Der reiche Mann, der gerade in Hades war, sagte, bitte schick jemanden zurück zu meiner Familie. Und Jesus sagt, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie nicht auf jemanden, der aus den Toten auferstanden ist, hören. Und überlegt euch, genau das ist auch, was passiert ist, nachdem Jesus auferstanden ist. Was haben die verhärteten Juden, die Pharisäer und Hohepriester dann getan mit den Wächtern, die dann zu ihnen geflohen sind und erzählt haben, alles, was passiert ist? Sie haben denen in Schutz genommen und haben gesagt, verbreite diese Lüge, dass die Jünger seinen Leichnam gestohlen haben. Also das war Todesurteil für diese Wächter. Und die statt zu glauben, er ist tatsächlich auferstanden. Wir verharren in unser Unglaube und verbreiten Lügen, weil wir unseren Weg gehen wollen. Jesus hat uns schon genug Beweise gegeben, genug Zeichen gegeben. Schau dich um dich herum. Du siehst lebendige Zeichen umherum. Und liebe Geschwister, deswegen können wir auch mit Freude wissen, wenn der Herr durch sein Wort spricht und wirkt, er wird uns in einer gewöhnlichen Art und Weise tun. Er wird uns eigentlich zeigen, dass er einen Weg, eine Aufgabe für uns haben, dass sein Wort uns anspricht mit direkter, persönlicher Anwendung und er wird seine Identität bestätigen, immer wieder in unserem Leben und er wird und kann durch uns das tun, was er tun will. Noch ein Bild für euch. Wer ist dieser Mann? Damit schließen wir heute ab. Kennt ihr diesen Mann auch nicht? Ich muss zugeben, bevor ich das im Internet gefunden habe, wusste ich auch nicht, wie er ausschaut. Das ist Watkins Roberts. Ja, jetzt weißt du, wer das ist, oder Markus? Watkins Roberts ist das, ja. In seinen älteren Jahren. Wer ist das? Dieser Mann, 1910, ging nach Nordindien, wollte zu den Hamar-Volksstamm hin. Die britische Machthaber der damaligen Zeit sagten, nein, darfst du nicht, die bringen dich um. Er sagt, muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Wenn sie mich umbringen, bin ich beim Herrn. Er geht hin, verkündigt das Evangelium. Heute hat das Volksstamm das Wort Gottes durch Rotschunga. Er wurde aus dem Land, ich weiß nicht genau, wie lange er da war, aber er konnte nicht lang bleiben und sie haben ihn dann eigentlich rausgeschmissen, die Machthaber der damaligen Zeit. Und er wusste lange nicht, was mit dem Wort passiert ist, bis dann Rotschunga ihm eines Tages getroffen hat und ihm das alles erzählt hat. Musst du alles sehen, was Gott durch deine Treue und Gehorsam tut? Oder bist du bereit, einfach zu sagen, Herr, wenn du mit mir bist, dann folge ich dir nach, Schritt für Schritt. Und lass zu, dass du mit mir tust, was du willst. Und am Ende bekommst du die Ehre, weil du so großartig bist. Du und ich haben zum ersten Mal jetzt dieses Gesicht gesehen, mich in letzter Zeit für euch heute. Weißt du, wer aber dieses Gesicht kennt von in tiefsten seines, Tiefe seines Herzens, wer ihn liebt, wer für ihn gestorben ist, wer ihm diese Aufgabe gegeben hat? Wer ist das? Jesus. Und jetzt schau dich selbst an. Du musst jetzt nicht nach Nordindien gehen, okay? Keine Angst, okay? Ich berufe niemanden hier dorthin. Das ist gar nicht die Aufgabe eines Ältesten und Pastors. Aber eines kann ich euch sagen, schau dich an und lass niemals zu, dass in deinem Herzen, in deinem Leben diese Lüge vorkommt. Mit mir kann Gott nichts tun. Durch mich kann Gott nichts tun. Mich kann Gott nicht verändern. Das ist jetzt kein Theologe, das ist ein Chemiker. Er hat Chemie studiert, hat aber Chemie nicht verkündigt. Er hat das Wort, das Evangelium weitergegeben. Liebe Geschwister, Gott verwendet ganz normale Menschen. Gott verwendet gewöhnliche Menschen, um Ungewöhnliches für sein Reich zu tun. Ich möchte euch nicht belasten mit, oh, jetzt was muss ich tun, sondern ich mache einfach diese Frage. Bist du bereit, mit deinem Herzen zu sagen, Herr, wenn du rufst, wenn du mir zeigst, was dir die Ehre gibt, dann folge ich dir nach. Deinen Willen ist, was ich will, nicht meinen Willen. Und wenn du das in deinem Herzen hast, dann darf der Herr dich leiten. Vielleicht hat der Herr etwas für dich vor, das du für dich selbst niemals hast vorstellen können. Und genau das ist, was seine Gemeinde braucht heute. Und er weiß, weißt du, Gideon, du bist der tapfere Held. Du wirst das machen. Vielleicht sagt er, hey du, Otto Österreicher, du bist es. Übrigens, das ist so wie ein Name für durchschnittliche Menschen.
Max Mustermann.
Ich kann ja nicht, welcher Name. Er ruft dich zu und sagt, hey, für dich habe ich was Wunderbares vor. Bereite dich dafür vor. Wir werden in den kommenden Wochen sehen, er erkennt, was eigentlich jetzt hier los ist. Am Anfang, wir haben jetzt das noch nicht gesehen, aber er stillt unsere Ängste, er hilft uns. Warum? Gideon hat Angst. Er sagt, ich habe Gott gesehen, ich werde sterben. Und Gott sagt, nein, du wirst nicht sterben. Ich bin bei dir. Er nimmt unsere Ängste weg, er ermutigt uns und er leitet uns Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Diese Woche ist ein, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, ein Glaubensheld, aber ein vorbildlicher Bruder zum Herrn gegangen. Ihr kennt ihn auch nicht. Er heißt Virgil Bunger. Weißt du, alle diese Namen sind für uns oft fremd, aber nicht für Jesus. Virgil Bunger hat in meinem Leben eine große Rolle gespielt. Der war 90 Jahre plus. Er diente dem Herrn Jesus als Verkündiger des Wortes, auch hier in Wien, circa vier Jahre lang, als meine Eltern hier in Wien waren, in den 70er Jahren. Sie waren mit meinen Eltern zusammen in der Arbeit hier in Wien. Dann zog er nach Deutschland mit seiner Frau und Familie, Bad Heilbrunn. Da hat er jahrelang gedient als Pastor in der Gemeinde. Ingolstadt hat er mitgegründet. Wer hier kennt Ingolstadt? Wir alle haben da schon viel Segen erlebt. Zu seiner Zeit, wo er in Deutschland und Österreich gelebt hat, waren keine großen Gemeinden. Da waren nicht wirklich viel da. Sie haben viele Hürden, viele Schwierigkeiten gehabt, aber sie blieben treu. Und jetzt die nächste Generation. Was haben wir heute davon, dass Menschen wie Virgil Bunger treu geblieben sind? Was haben wir, was genießen wir heute sogar in Wien? Gemeinschaft mit Gemeinden, die gleichgesinnt sind, die Jesus kennen und Jesus lieben. Warum gibt es diese Gemeinde? Nicht, weil irgendwelche großen Namen hingegangen sind, sondern weil unscheinbare Menschen bereit waren, einfach den Ruf des Herrn zu folgen. So wie heute es neue Gemeinden entstehen, auch in Deutschland, wo aus einer Gemeinde Brüder sagen, der Herr möchte durch uns wirken. Die Gemeinde bestätigt das und sagt, wir sehen das auch. Und aus einer Gemeinde kommt eine gesunde Gemeindespaltung. Und ein Teil der Gemeinde geht in einen anderen Ort hin, wie Ingolstadt in Eichstätt eine Gemeinde gegründet hat. Willi Schlisewski jetzt dort dient, der früher in der Ingolstädter Gemeinde war. Wir gehen hin, vertrauen dem Herrn und tun das, was er will. Wie passiert das? Weil Menschen, die unscheinbar sind, die nichts Besonderes sind, einfach Jesus treu nachfolgen. Und mit der Zeit tut Gott mehr und mehr und mehr. Glaubst du das? Kannst du dir das vorstellen, dass Gott durch dich etwas tun möchte und tun kann? Mach dich auf. Und in den nächsten Wochen werden wir sehen, was von Gideon auch verlangt wurde. Gott sagte nicht, geh einfach so, wie du bist, jetzt hin. Er sagte, ich habe eine Aufgabe für dich. Und jeder Schritt hat er bestätigt. Ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Geh weiter. Geh weiter. Und am Ende haben wir den Sieg. Hat Gideon das erreicht. Möge der Herr uns in Christus ermutigen. Wir heute haben diese ganz einfache Sachen. Erkenne, dass Gott dich durch sein Wort anspricht, ob du gläubig oder ungläubig bist. Gott spricht dich an. Wenn du noch nicht zum Glauben gekommen bist, will er, dass du anfängst, nur Jesus und alleine Jesus zu vertrauen für deine Errettung. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn du schon Jesus kennst, verstehe, er hat dich nicht errettet, damit du dein Leben mit irdischen, vergänglichen Dingen verschwendest. Ja, du brauchst ein Einkommen. Ja, du brauchst höchstwahrscheinlich eine gewisse Bildung. Aber nein, du brauchst nicht reich sein. Nein, du brauchst nicht Anerkennung haben in dieser Welt. Was du brauchst, ist Jesus und ihn zu dienen. Und nur so wirst du etwas mit deinem Leben tun, das tatsächlich zählt. Und wenn du jetzt das heißt nicht, dass jeder muss ein Prediger sein, aber wenn du jetzt Geschäftsmann bist oder wenn du tust das für Jesus und du bist einer, der Jesus dient in dieser Arbeit und durch diese Arbeit, muss nicht jeder ein Prediger oder Missionar sein nach Indien. Aber die Einstellung im Kopf, mein Leben gehört dem Herrn Jesus.